SWR 2.
Wer hat die Theologie politisiert? Dafür gibt es einige große Namen, von Paulus bis Calvin. Einer, der sie im heutigen Sinn entscheidend beeinflusste, war der vor 300 Jahren geborene Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau. Durch seinen Contrat social erfand Rousseau gewissermaßen die heute noch gültige Form von Zivilreligion und machte sich stark für die Trennung von Kirche und Staat. Über Rousseau und über die Entstehung der politischen Theologie unterhält sich jetzt Hans-Jörg Schulz mit der Münchner Philosophin Sonja Asal. Sonja Asal ist die Autorin des Buches »Der politische Tod Gottes«.
Frau Asal, lassen Sie uns doch zunächst mal die beiden Begriffe klären, über die wir jetzt die nächste halbe Stunde reden wollen. Den Begriff Zivilreligion und den Begriff politische Theologie. Der Begriff einer Zivilreligion ist ja ein Produkt der Aufklärung. Er stammt von Jean-Jacques Rousseau und meint genau was?
Der Begriff der Zivilreligion, so wie Rousseau ihn verwendet hat, ist natürlich ein historischer Gegenstand. Rousseau hat ihn in einer Weise verstanden, wie wir ihn wohl ganz sicherlich nicht mehr akzeptieren könnten. Rousseau meinte, dass der Staat, ein Staat, wie er seiner Meinung nach verfasst werden sollte, wie er das im Contrat social entwickelt hat, für seine Legitimation noch einer stärkeren Begründung bedürfte als nur der Tatsache, dass sich die Bürger da zum gemeinsamen Wohl zusammenschließen. Und als solche Ressource für eine Orientierung am Gemeinwohl, wie er das nennt, sah er die Religion. Und zwar eine Religion in einem sehr, sehr reduzierten Sinn. Eine Religion, die entkleidet wäre von allem, was man kritisiert hat im 18. Jahrhundert, was die Aufklärung kritisiert hat. Das war seiner Meinung nach das, was er als eine jedem Bürger zumutbare religiöse Überzeugung verstanden hat. Und das ist natürlich eine Sache, die wir heute völlig inakzeptabel finden würden. Also, dass der Staat sich erdreistet, jedem Bürger zu sagen, du sollst ein Minimalbekenntnis annehmen, du sollst überhaupt glauben, dass Gott existiert, das würden wir uns vom Staat natürlich niemals mehr gefallen lassen.
Trotzdem hat sich was verändert, weil früher hatte der Staat ja die Religion. Also, so wie ein Individuum hatte ein ganzer Staat seine Religion. Frankreich war katholisch. Man musste es also automatisch sein. Und seitdem hatte man doch eine freiere Entscheidungsmöglichkeit.
Genau, man muss natürlich Rousseaus Vorstellung dessen, was Zivilreligion ist, sehen vor dem Hintergrund seiner eigenen Zeit. Also was wir jetzt als eine Zumutung empfinden würden, war natürlich für das 18. Jahrhundert ein gigantischer Skandal. Also es war so, Sie haben gerade gesagt, der Staat hatte eine Religion, Frankreich war ein katholischer Staat, der Katholizismus war die Staatsreligion. Seit 1680 gab es in Frankreich nur eine einzige Möglichkeit, nämlich Angehöriger der katholischen Kirche zu sein. Sämtliche protestantischen Ausübungen von Kultus waren verboten in Frankreich. Was dazu kommt, es war ja so, es gab im 18. Jahrhundert keine Zivilstandsregister. Die Kirche führte die Geburtsregister, die Kirche führte die Heiratsregister. Man konnte überhaupt gar keine bürgerliche Existenz führen, wenn man nicht in der katholischen Kirche war. Sonst gab es einen, schlechterdings nicht.
Aus heutiger Sicht war es im Prinzip der Einstieg in das, was wir heute haben, nämlich die klare Trennung von Staat und Kirche.
Genau, das war die Rousseau'sche Idee mit diesem Vorschlag der Zivilreligion. Er sagte, die Bürger, die sollen nur diese Dogmen, auf die sich jeder vernünftige Mensch verständigen kann, anerkennen. Damit ist schon gesorgt, und das war seine eigentliche Intention, damit, dass die so eine Art religiöse allgemeine Grundüberzeugung haben, ist dafür gesorgt, dass diese Menschen auch moralisch handeln werden. Das ist die eigentliche Intention von Rousseau mit dieser Einführung der Zivilreligion. Und moralisch handeln heißt natürlich im Blick aufs große Ganze handeln. Also immer seine eigenen Interessen hintanstellen und schauen, was kann ich für das Gemeinwesen tun, was kann ich für den Staat tun.
Kommen wir zu dem anderen Begriff, Frau Asal, zur politischen Theologie. Er umschreibt ja die Beziehung zwischen Politik und Religion. Und die kann eine enorme Bandbreite haben, das sehen wir auch heute, wenn Sie die Befreiungstheologie nehmen oder auf der anderen Seite die radikalen Evangelikalen. Wie ist denn Ihre historische Definition dieses Begriffs?
Auch bei der politischen Theologie, das haben Sie gerade schon gesagt, in der Frage haben wir eine riesige Bandbreite, haben wir auch eine Entwicklung dessen, was man mit politischer Theologie beschreibt. Für das 18. Jahrhundert bedeutet politische Theologie die Form der Verbindung von politischer Herrschaft und religiöser Begründung dieser Herrschaft. Der Kernsatz in dieser politischen Theologie ist die Tatsache, dass dem Monarchen, dem Herrscher, seine Macht von Gott zukommt. Das heißt, es gibt keine weltlichen Instanzen, es gibt keine Parlamente, es gibt keine Wahlverfahren, die in irgendeiner Art und Weise diesem Herrscher die Macht übertragen könnten, sondern die Macht kommt auf unterschiedlichen Wegen, da gibt es kleine Nuancierungen, aber die Macht ist ihm von Gott gegeben und dadurch ist seine Herrschaft legitimiert.
Wir kennen diesen Begriff heute, ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt ja diese sogenannte moderne politische Theologie, die der Theologe Johann Baptist Metz vor allem auch bei uns in unseren Breiten wieder groß geschrieben hat, wenn man so will. Das ist eine theologische Position, die für gesellschaftliche Veränderungen eintritt. Kann man auch hier wieder sagen, damals ist wieder so ein Grundstein gelegt worden für das, was wir heute erleben?
Bin mir nicht sicher, wie sehr mal die politische Theologie eben in der Form von Johann Baptist Metz oder auch die Formen von revolutionären Befreiungstheologien, die ja auch in dieser Weise dann politische Theologien wären, wie Sie das sagen, noch anschließen kann an dieses Konzept von Herrschaftslegitimation.
Wie bringen wir jetzt die beiden Begriffe zusammen? Also die Zivilreligion und die Entstehung der politischen Theologie. Wie haben Sie das jetzt in den Zusammenhang gebracht?
Ich habe das so interpretiert, dass Rousseaus Ansatz zu einer Zivilreligion natürlich ein Angriff auf die bestehende religiöse Legitimation seiner Zeit war.
Wobei das ja ein bisschen überrascht im Angesicht von Rousseaus Biografie auch, dass er das wurde. Also als übergetretener Katholik hat er ja sehr stark eigentlich gesetzt, immer auf das Christentum als die alleinige Religion. Was ist denn da in ihm auch persönlich und geschichtlich vorgegangen?
Ich glaube, das sind ganz viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Und ich habe den Eindruck, wenn man über das Thema Religion bei Rousseau nachdenkt, dass man dann unterscheiden muss zwischen mindestens zwei Haltungen, die Rousseau der Religion gegenüber eingenommen hat. Zum einen ist es seine individuelle Einstellung gegenüber Religion. Für ihn war Religion eigentlich was, man müsste fast sagen, Lebensnotwendiges. Für ihn drückte Religion das aus, was ihn ganz wesentlich ausgemacht hat, als empfindenden Menschen, als Menschen, der mit einem Gewissen begabt ist, als Menschen, wie er sich zunehmend stilisiert hat, der immer näher eins geworden ist, hat man fast den Eindruck, mit dem Naturmenschen, so wie er ihn sich vorstellt. Und da war Religion sowas wie eine Artikulationsmöglichkeit, müsste man fast sagen. Auf der einen Seite gibt es diesen individuellen, also diese individuelle Religiosität, die für Rousseau wichtig ist. Und auf der anderen Seite formuliert Rousseau ganz explizit im Gesellschaftsvertrag, an dieser Stelle formuliere ich als politischer Theoretiker.
Er hat sich hinreichend unbeliebt gemacht. Im calvinistischen Genf gab es einen Haftbefehl gegen ihn, genauso wie im katholischen Frankreich.
Genau, er hat sich dann mit den Texten Ende der 50er Jahre, also mit dem Gesellschaftsvertrag und mit dem Emil, wirklich überall unbeliebt gemacht. Es gab dann kaum noch eine Ecke, wo er sich eigentlich hintrauen konnte. Man kennt diese Fluchtgeschichten, also er musste bei Nacht und Nebel aus Frankreich fliehen, ist auf dem Weg von dem Schloss weg, wo er gewohnt hat, wohl sogar den Polizisten begegnet, noch entgegengefahren, die gerade schon auf dem Weg waren, um ihn zu verhaften. Also das war wirklich kurz vor knapp, dass er da noch entkommen ist.
Er war ja sehr stark an Moral interessiert. War für ihn die Funktion der Religion in einem Gemeinwesen, in einer Gesellschaft, die Moral herzustellen, also die moralische Bildung quasi so als Grundlage aus der Religion zu holen?
Eigentlich ist für ihn der Staat selbst schon die Instanz, die moralbildend ist. Die Genese des Staates ist ja so bei Rousseau, dass die natürlichen Menschen eine individuelle Freiheit haben und dass sie sowas wie Moral gar nicht brauchen, weil sie noch gar keinen Unterschied zwischen Böse und Gut kennen. Der natürliche Mensch ist eigentlich in einem vormoralischen Zustand. Und erst über verschiedene Zwischenschritte kommt der Mensch in einen gesellschaftlichen Zustand und entscheidet sich schließlich dazu, sich zu einem Staat mit anderen zusammenzuschließen. Und in dem Moment erst muss er Rücksicht nehmen auf andere und bekommt sein Handeln eine moralische Implikation. Erst dann kann sein Handeln gut oder böse werden. Und erst in dem Moment, wo er in der Gesellschaft ist, kann er durch sein Handeln natürlich andere schädigen, muss sich selbst zurücknehmen und so weiter. Rousseau ist nun auf der einen Seite im Gesellschaftsvertrag der Meinung, je besser die Gesetze in einem Gemeinwesen sind, desto moralischer werden eigentlich auch die Menschen in diesem Gemeinwesen. Also man kann davon sprechen, dass der Staat sowas ist wie eine Bildungsanstalt. Und dann ist die Frage, wieso reicht es nicht aus? Hat Rousseau da ein Misstrauen gegenüber seiner eigenen Staatskonzeption? Oder welche Funktion soll jetzt die Zivilreligion noch haben?
In den heutigen Perspektiven ist die Philosophin Sonja Assal zu Gast. Wir reden über Rousseau, über die Zivilreligion, die politische Theologie und jetzt auch noch über den Titel, den Sie Ihrem Buch über diesen ganzen Themenkomplex gegeben haben, Frau Assal, der politische Tod Gottes, wie kommt es zu dieser Wendung?
Das ist ein Zitat, muss ich gleich sagen. Das ist ursprünglich ein französisches Zitat eines französischen Religionshistorikers, Bernard Plongeon. La mort de Dieu en politique, sagt er an einer Stelle. Und das ist für mich die Diagnose dessen, was im 18. Jahrhundert stattfindet, dass nämlich Gott nicht mehr die oberste Legitimationsfigur der politischen Theorie ist. Das ist natürlich ein sehr reißerischer Titel, stehe ich gerne ein.
Aber es passt ja auch in diese Zeit, weil ich meine, ja, für die ganzen Umwälzungen, für die französische Revolution stand die Symbolik der Hinrichtung des Königs.
Genau. Es ging letztlich tatsächlich darum, das ist ja das, worüber ich vorhin gesprochen habe, in der Veränderung der politischen Theologie von der Herrschaftsbegründung, von der Herrschaftslegitimation zu einer kritischen Figur, dass plötzlich Gott diese Funktion verloren hat, dass man nicht mehr auf Gott zurückgreift, graduell abnehmend natürlich, aber nicht mehr sagt, die Herrschaft wird von Gott gegeben, sondern dass dann plötzlich andere Größen wie das Volk oder die Bürger diejenigen Instanzen geben, die Träger der Macht sind oder die Träger der Souveränität sind, um in Rousseaus Diktion zu verbleiben, und die dann die Macht übertragen an die von ihnen gewählten Repräsentanten oder Herrscher. Und insofern ist Gott im 18. Jahrhundert in der Politik funktionslos geworden. Und dieser emblematische Moment, den Sie gerade eben angesprochen haben, nämlich die Hinrichtung Ludwigs des 16. im Zuge der Französischen Revolution, die hat ja eine immense Wirkung gehabt, zeitgenössisch. Und die hat eigentlich dann in den östlich von Frankreich gelegenen angrenzenden Staaten zum wirklich eigentlich großen Schrecken geführt. Natürlich war das die Angst der Herrscher in den deutschen Ländern, in Habsburg, in Österreich, ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Das ist ganz klar, dass da eine reale Furcht vor aufkommenden Revolutionen dahinter stand. Aber das Bild des geköpften Königs war einfach wirkmächtig dafür, dass eine alte Form der Herrschaftsbegründung definitiv abgedankt hatte. Also es war eigentlich das Sinnbild dafür, dass neue Zeiten anbrechen, gegen die man sich letzten Endes nicht würde stellen können, dass einem eigentlich der philosophische, theologische, metaphysische Boden unter den Füßen auch entzogen war.
Also um das nochmal als Laie zusammenzufassen, kann man sagen, vor Rousseaus Zivilreligion waren Protestantismus und Katholizismus und so einfach die Staatsreligion, Punkt. So ähnlich wie das heute im Iran etwa der Islam ja immer noch ist. Und in dem Moment, wo die Religion dann politisch konkretisiert wurde durch ihn, also etwa für ethische, moralische Gesetzgebung, hat sie ja auch einen Absolutheitsanspruch verloren. Im Prinzip der politische Tod, der damals passiert ist.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Kurzbeschreibung. Gleichwohl ist natürlich Religion politisch nicht funktionslos geworden. Die Dinge sind ja nie so klar in der Geschichte, wie man sie sich vielleicht theoretisch gerne zusammendenken würde. Dinge ändern sich ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten. Und wir merken ja auch bis zum heutigen Tag, dass Religion nach wie vor und auch wieder bei uns eine Bedeutung hat im politischen Leben, eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben kann.
Wir haben gerade in der Schweiz zum Beispiel so eine Untersuchung gehabt und dort festgestellt, dass immer noch 4 von 5 Einwohnerinnen und Einwohnern sich klar zu ihrer Religion bekennen. Das ist ja eigentlich in einer Zeit, wo wir immer vom Niedergang der Religion gesprochen haben, eigentlich eine ganze Menge.
Es ist eine ganze Menge. Die Zahl überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Ich habe aus Frankreich im letzten Jahr Zahlen gehabt, die sehr, sehr viel niedriger gewesen sind. Und in Deutschland werden die Zahlen natürlich auch ganz anders sein, da insbesondere in Ostdeutschland eine große Entfernung natürlich der Menschen dort von den Kirchen stattgefunden hat. Das muss man in der Tat für jedes einzelne Land unterschiedlich, auch für die europäischen Länder ganz unterschiedlich betrachten. Es sind dann wohl ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie konfessionell die Menschen dort gebunden waren, welche Rolle die Kirche gespielt hat und so weiter.
Der Theologe Friedrich Wilhelm Graf analysiert ja, dass die Moderne ihre eigene Glaubensgeschichte besitzt. Dazu gehört für ihn auch die religiöse Überhöhung des Staates. in den letzten beiden Jahrhunderten, kann man wahrscheinlich sagen. Genauso wie dieser bisweilen viel zu starke und naive Glauben an die Wissenschaft. Was meint ihr denn damit? Haben wir unseren Glauben zu stark verlagert auf andere Institutionen?
Das glaube ich nicht. Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Für die modernen Wissenschaften werden oft als Ersatzreligionen gehandelt. Meine Haltung dazu ist es nicht. Es ist natürlich so, dass der Nationalismus, wie er im 19. Jahrhundert entstanden ist, in gewisser Weise schon das Erbe der Religionen angetreten hat. Also da könnte man sagen, dass Religion immer sowas wie Bindungsenergien freisetzt, die sich auch auf andere Bereiche übertragen lassen. Man könnte das, was jetzt die Nation anbelangt, im 19. Jahrhundert dann über eine Geschichte der Symbolpolitik der Französischen Revolution erklären, beispielsweise, dass die Französische Revolution ganz bewusst versucht hat, sowas wie religiöse Identitäten zu übertragen auf die Verehrung des Gemeinwesens. Es gab ja diese Kulte, die Französische Revolution sich dann hat einfallen lassen, den Kult des höchsten Wesens, den Robespierre insbesondere durchführen lassen und dass solche Identifikationsfiguren sich aus einem religiösen Hintergrund speisen. Zu glauben ist natürlich auch immer eine Entlastungsfunktion. Und das ist jetzt nichts, was ich gegen Religionen sagen würde. Das hat im Grunde genommen relativ wenig mit Religion oder insbesondere mit dem individuellen Glauben von Personen zu tun, würde ich sagen. An Wissenschaft zu glauben, ist natürlich eine Entlastung gegenüber der immer komplizierter werdenden Welt. Also gestern las man ja in der Zeitung, dass jetzt das Gottesteilchen endlich gefunden ist, dieses Higgs-Boson. Und ich muss sagen, ich kann diese moderne Physik in all ihrer theoretischen Komplexität auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Das ist so schwierig zu verstehen geworden, dass dann so einfache Formeln bei rauskommen. Und wenn die Wissenschaft eine Entlastungsfunktion in der Moderne hat, dann denke ich, ist es genau dieses Phänomen, dass die Welt und die Erklärung der Welt und die gesellschaftlichen Umstände und alles, was man sich vorstellen kann, so unübersichtlich geworden sind, dass man denkt, es gibt eine Instanz, die eben auch dazu legitimiert ist, die dazu qualifiziert ist, nämlich die Wissenschaft oder die unterschiedlichen einzelnen Wissenschaften, an die man diese Erklärung delegieren kann. Das ist ein Entlastungsphänomen. Das hat aber nichts mit individueller Religiosität oder sowas zu tun.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Rousseau eigentlich den Baustein für unsere moderne Zeit auch gelegt hat. Gerade was das religiöse Leben in unseren westlichen Staaten angeht, bräuchten die islamischen Staaten auch einen Rousseau?
Dazu kann ich nichts sagen und ich möchte auch nichts dazu sagen. Ich glaube, das muss man wirklich Leuten überlassen, die sich auskennen mit islamischen Staaten, die sich auskennen mit dem Islam, theologischen Ansätzen im Islam. Es gibt Aufklärungsbewegungen in diesen Staaten und also ich möchte mich nicht in den Chor derjenigen einreihen, die von ferne mal was gehört haben und sich erdreisten zu sagen, die bräuchten endlich auch mal eine Aufklärung.
Aber das wohl weltweit sichtbar. Das sichtbarste Beispiel für religiös motiviertes Handeln in unserer Zeit, wieder war ja vor 11 Jahren dieser Terroranschlag in New York, da 9/11, der hat ja nochmal gezeigt, wie gefährlich politische Theologie sein kann.
9/11 ist ein ganz, ganz interessantes Datum, weil das für uns eigentlich das Datum markiert, ab dem, und so habe ich das auch wahrgenommen, das war der Zeitpunkt, als ich auch gerade an meiner Dissertation geschrieben habe, ab dem Religion wieder ganz stark in den Vordergrund der Diskussionen bei uns getreten ist. Und ich hatte den Eindruck, man hat ein bisschen schlechtes Gewissen mit auch vermischt. Es kam mir so vor, als ob man hier gesagt hätte, wir haben unsere eigene Religion zu sehr vernachlässigt. Wir hätten stärker auch das Christentum in den Vordergrund spielen sollen in den Diskussionen um Toleranz oder um Integration, die ja seit den 70er, 80er Jahren hier schon problematisch waren. Ob die Terroranschläge in letzter Instanz religiös motiviert waren, ob der Islamismus eine religiöse Bewegung ist oder ob das nicht vielmehr eine Bewegung ist, die wirtschaftliche, politische, andere Ursachen hat, das vermag ich auch gar nicht zu beurteilen. Ich habe nur gesehen, was eben das Datum 11. September hier für die Diskussion über Religion ausgelöst hat und bedeutet hat. Und insofern war das auch ein interessantes Datum, dass man auf eine Art sich wieder getraut hat, diese Frage nach Religion zu stellen und in einer anderen Weise aufzugreifen. Die Situation war ja vorher so gewesen, insbesondere bis weit in die 70er Jahre hinein, dass man an den Modernisierungstheorien festgehalten hat, die eben besagt haben, alle Staaten, die ihren Weg in die Moderne gehen, werden den in analoger Weise nehmen. Es wird ähnliche wirtschaftliche Entwicklungen geben. Es gibt vergleichbare Kennzahlen, was Bildung, Bevölkerungswachstum und so weiter anbelangt. Und ein Kennzeichen aller im westlichen Sinne modernisierter Staaten wird sein, dass die Religion aus dem öffentlichen Leben verdrängt sein wird. Also das war einfach der Konsens bis dahin. Und 9/11 hat bewusst gemacht, dass es ganz unterschiedliche Formen von Religiosität gibt und dass Religion hier in Europa in der Öffentlichkeit ist, dass nicht nur das Christentum hier eine öffentliche Größe ist, sondern dass auch der Islam eine öffentliche Größe ist. Also nicht umsonst gibt es diese Symboldiskussionen immer wieder um den Moscheenbau, um die Frage, wie hoch darf ein Minarett sein, um die Frage, wo darf man dieses Minarett überhaupt hinstellen. In dem Zuge ist man sich wieder bewusst geworden, dass wir auch wir uns wieder damit auseinandersetzen müssen, wie viel Raum wollen wir Religionen in der Öffentlichkeit zubilligen. Darf jeder daheim sich in seine Betecke setzen und dort das Gebet führen, wie er will, aber soll in der Öffentlichkeit das nicht zeigen, indem er oder indem sie ein Kopftuch trägt? Darf man das in der Öffentlichkeit zeigen? In welcher Weise soll das in der Öffentlichkeit verhandelt werden? Das sind alles Themen, die eigentlich jetzt in den letzten 10 Jahren seither sehr stark diskutiert werden.
Bräuchten wir vielleicht einen neuen Rousseau?
Warum nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also Rousseau war natürlich eine viel zu schwierige und komplizierte und uneindeutige Figur, wenn Rousseau in der heutigen öffentlichen Debatte wäre. Ich glaube, es gäbe nur lauter kleine Querelen, weil er alle paar Wochen der Presse was anderes mitteilen würde und eine neue Idee hätte und man sich mühte, wie die Wissenschaft es jetzt auch schon seit 200, 350 Jahren macht, seine verschiedenen Aussagen irgendwie in eine einheitliche Richtung zu drängen. Aber die Art und Weise, wie Rousseau als einziger der Philosophen, also der Philosoph im 18. Jahrhundert, und das war ja seine ganz eigene, singuläre Position, er war der Einzige, der tatsächlich das Problem der Religion für das Individuum und für das Gemeinwesen, also für den Staat, thematisiert hat. Das führte auch zu seinen ganzen Auseinandersetzungen mit den anderen Philosophen, die deistisch waren wie Voltaire, die Religion vor allen Dingen wahrnahmen in ihrer kirchlichen Erscheinung, die es eben zu bekämpfen gab, oder die ganz offen atheistische, also offen nicht, aber sehr prononciert atheistische Positionen vertreten haben, wie Diderot oder D'Holbach. Und mit diesen anderen Philosophen ist Rousseau ab Ende der 50er Jahre in ein ganz, ganz tiefes Zerwürfnis geraten. Und der Grund dafür war nicht nur die Tatsache, dass er eben in deren Augen immer eigentümlicher wurde und eigenbrötlerischer und sich zurückgezogen hat aufs Land mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter. Und die Philosophen aus dem Freundeskreis fanden, dass das allen nicht gut täte und dass er einfach nur ein seltsamer Kauz würde. Dadurch das Thema, auf das sich diese Auseinandersetzung zuspitzte, insbesondere als dann der Emil und der Contrat Social verboten worden sind, war tatsächlich das der Religion. Die Philosophen haben ihm richtig gehend übel genommen, dass er, als er dann beispielsweise ja in der Schweiz im Exil war, dass er gebeten hat, bei der örtlichen Gemeinde zum Abendmahl zugelassen zu werden. Da gibt es bitterböse, richtig verachtende Briefe von Diderot und von Voltaire, die sagen, jetzt ist er offensichtlich ganz verrückt geworden, und die ihm vorwerfen unterschwellig, der ruiniert damit die Sache der Philosophen, der stellt sich gegen uns. Alle unsere Bemühungen um Toleranz unterläuft der, weil er nichts Besseres zu tun hat, als zum nächsten Dorfpfarrer zu laufen und zu fragen, kann ich bei euch das Abendmahl mit einnehmen? Und ebenso eben im Gesellschaftsvertrag, in diesem Kapitel zur Zivilreligion, ist er jemand, der sagt, das Christentum hat eine politische Funktion. Wir müssen mit dem Christentum rechnen, wenn wir uns überlegen, wie ein Gemeinwesen aussehen soll. Wir können nicht einfach so tun, als ob Menschen nicht auch religiös wären. Das finde ich eine ganz einzigartige Leistung Rousseaus in seiner Zeit. Also es ist sehr einfach und es gibt auch jetzt wieder Versuche, prominent ist Jonathan Israel jemand, der sagt, wir müssen an die Aufklärung anknüpfen und wir müssen an die radikale Aufklärung anknüpfen. Wir müssen an die Spinoza-Rezeption anknüpfen. Das sind die Leute, die wirklich atheistisch waren, wirklich sich für Menschenrechte eingesetzt haben. Das finde ich eine sehr kurzsichtige Art und Weise zu sagen, wir müssen jetzt endlich mal ernst machen mit der Abschaffung der Religion. So einfach geht's nicht. Und Rousseau ist derjenige, der das gesehen hat, der darüber nachgedacht hat, der keine einfachen Rezepte entwickelt hat, aber der jemand war, der diese Themen in die Diskussion gebracht hat und in der Diskussion gehalten hat.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.